SRF 3.
Nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative, der Bund hört sich an, wie sich die SVP die Umsetzung vorstellt. Wie weit im Krim-Konflikt? US-Präsident Obama lädt zum Treffen der G7, Russland bleibt außen vor. Sturm auf die Festung Europa. Erneut versuchen hunderte afrikanische Flüchtlinge in die spanische Exklave Melilla zu gelangen. Das Wetter in der Nacht und morgen früh im Norden und Osten lokal nass, sonst morgen sonnig. Im Norden 15, im Süden bis 23 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Wie kann die Zuwanderungsinitiative umgesetzt werden? Darüber brütet eine Expertengruppe des Bundes. Bis Ende Juni will sie erste Vorschläge machen. Zu ihrem Ärger, bei dieser Gruppe nicht dabei sind die siegreichen Initianten, also die SVP. Die SVP hatte dafür heute einen Termin mit Vertretern der Bundesverwaltung, um ihre Vorschläge für die Umsetzung zu machen. Die SVP brachte dabei ihren Vorschlag quasi offiziell ein, zurück zum System mit Ausländerkontingenten, das die Schweiz zwischen 1970 und 2002 kannte. Aus dem Bundeshaus, Cordin Vinzenz.
Kontingente wie in den 70er, 80er, 90er Jahren, das hieße, der Bund legt jährlich kantonale Höchstzahlen für neue ausländische Arbeitskräfte fest. Die SVP sagt, leicht angepasst, ließe sich mit diesem System ihre Initiative gut umsetzen. Das Kontingentsystem habe seinerzeit funktioniert und die Schweiz habe es von sich aus ja auch nicht ändern wollen. Diese Position legten SVP-Vize Christoph Blocher und Fraktionschef Adrian Amstutz den Bundesbehörden dar. Nach dem 90-minütigen Gespräch gab sich Christoph Blocher vergleichsweise versöhnlich und sagte, die Bundesbehörden hätten sich die SVP-Vorschläge genau angehört.
Sie haben darüber gesprochen, sie haben auch argumentiert, was damals die Nachteile waren. Sie machen auf jeden Fall ein Protokoll und schicken es uns zu. Wir können es absegnen. Und es fliegt in die Unterlagen, aber die haben natürlich viele Unterlagen.
Jedenfalls, zeigte sich Blocher überzeugt, werde der Bund die SVP-Vorschläge nicht einfach wegwischen können.
Sie werden nicht darum herumkommen, das im Grundsätzlichen so zu tun.
Ob man das beim federführenden Bundesamt für Migration auch so sieht, war nicht in Erfahrung zu bringen. Amtschef Mario Gattiker war nach dem Gespräch nicht für eine Stellungnahme zu haben und seine Sprecherin Gabi Söllerschi sagte lediglich, dass man die SVP-Vorschläge sorgfältig prüfen werde. Es sei heute vor allem darum gegangen,
dass die Vorstellungen der Initianten früh schon in den Umsetzungsprozess einfließen können. Das ist sinnvoll, weil es eben sich um die Initianten handelt, die ja mit ihrem Anliegen beim Volk durchgedrungen sind.
Die SVP allerdings ist nach wie vor der Ansicht, sie sei zu wenig in die Umsetzungsarbeiten einbezogen, habe insbesondere nicht direkt beim Bundesrat vorsprechen können. Aber, sagt SVP-Fraktionschef Amstutz,
wir haben das zu akzeptieren und wir werden uns entsprechend einbringen. Der Volksauftrag ist klar, der muss umgesetzt werden und wenn das nicht passiert, dann haben wir ja auch andere Mittel, das dann durchzusetzen.
Und spielt damit auf die Idee an, allenfalls eine neue Volksinitiative nachzuschieben. Das Bundesamt für Migration ließ heute offen, ob es bis im Juni zu einem weiteren Treffen mit SVP-Vertretern kommt. Ausgeschlossen sei das nicht, hieß es, einen Termin gäbe es aber bis jetzt nicht.
Corinne Vinzenz. Und jetzt zu den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
Zwei Tage nach der Abstimmung auf der Krim hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Vertrag unterschrieben zur Eingliederung der Krim in die Russische Föderation. Zuvor hatte Putin in einer Rede vor dem Parlament den Anschluss damit verteidigt, dass die Krim historisch gesehen ein untrennbarer Teil Russlands sei. Putin bezeichnete die Ukraine als Brudervolk. Die ukrainische Regierung anerkennt die Angliederung der Krim an Russland nicht. Und eine ganz aktuelle Meldung zum Thema. Russische Soldaten hätten auf der Krim erstmals auf ukrainische Soldaten geschossen. Das hat der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk erklärt. Der Konflikt sei damit nicht mehr ein politischer, sondern ein militärischer. Eine Bestätigung für die Schüsse gibt es bisher nicht. Um die Krise um die Halbinsel Krim zu diskutieren, hat US-Präsident Barack Obama zu einem Treffen der 7 wirtschaftsstärksten Nationen der Welt, der G7, eingeladen. Es soll nächste Woche im niederländischen Den Haag stattfinden. Zum Treffen eingeladen ist auch die Europäische Union. Nicht dabei ist Russland, das Teil der G8 ist. In Nordafrika sind bei einem neuen Massenansturm etwa 500 Menschen in die spanische Exklave Melilla gelangt. Wie spanische Medien berichten, hatten etwa 1000 Flüchtlinge versucht, die Grenzzäune zu überwinden. Der Präfekt von Melilla berichtete, die Flüchtlinge seien sehr gewaltsam gegen die marokkanischen und spanischen Grenzbeamten vorgegangen. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Bei den Flüchtlingen handle es sich überwiegend um Personen aus Mali. Die Zollfreimenge für Wein soll doch nicht von 2 auf 20 Liter erhöht werden, wie ursprünglich geplant, sondern bloß auf 5 Liter. Das sagte Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Ständerat. Die vorgeschlagene Erhöhung der Zollfreimenge auf 20 Liter war in der Vernehmlassung harsch kritisiert worden. Damit würden dem Einkaufstourismus und dem unlauteren Wettbewerb Tür und Tor geöffnet, lautete das Hauptargument der Gegner. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index liegt bei 8.256 Punkten plus 1,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,5%. Der Euro wird zu 1.2164 gehandelt, der Dollar zu 87,43 Rappen.
Info 3 Abend.
Wenn es um die Krim geht, machen die Russen im Moment Nägel mit Köpfen, sprich es geht Schlag auf Schlag weiter. Trotz internationaler Sanktionen und Proteste hat heute, wir haben es eben in den Nachrichten gehört, Wladimir Putin den Vertrag unterschrieben, der die Krim zum Teil Russlands macht. Außerdem erklärte Putin seinen Landsleuten am Fernsehen, warum Russland die Halbinsel von der Ukraine separiert hat und weshalb das aus seiner Sicht kein Verstoß gegen internationales Recht ist. Brigitte Zink hat Putins Rede verfolgt.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Unter Fanfaren schritt Wladimir Putin durch das Tor in den Saal im Kreml und fast tönte es, als gäbe es für Russland einen historischen Sieg zu feiern. Gab es für Putin irgendwie auch. Jedenfalls griff er häufig auf Russlands Geschichte zurück. Russen und Ukrainer, Krim-Tataren und Vertreter anderer Völker lebten und arbeiteten auf der Krim friedlich zusammen, bewahrten dabei die eigene Identität, die eigenen Traditionen, Sprache und Glauben, sagte der Präsident, dem, wie allen Russen, die Krim heilig ist. Die tatarische Minderheit, ihnen widmete Putin einen großen Teil der Rede. Und die Muslime auf der Krim mögen gestaunt haben über Putins Worte.
Da, был период, когда крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам СССР.
Ja, während der Sowjetzeit gab es gegenüber den Krim-Tataren brutale Ungerechtigkeiten. Die Repressionen haben damals mehrere Millionen Menschen getroffen, Tataren, aber eben auch Russen, sagte Putin und versprach, Russland werde alle politischen und gesetzlichen Maßnahmen ergreifen, damit die Krim-Tataren rehabilitiert würden. Und nicht nur das. Er gab die Garantie ab, dass es auf der russischen Krim 3 gleichberechtigte Staatssprachen geben werde. Russisch, Ukrainisch und Krim-Tatarisch.
Будет 3 равноправных государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Dafür wird Putin allerdings den Tatbeweis erbringen müssen. Aber auch sonst gab sich der Kreml-Chef im Ton versöhnlich. Russland werde nie die Konfrontation mit dem Westen suchen und es werde nie zu einer Spaltung der Ukraine kommen, sagte Putin. Hart ins Gericht ging er mit der Übergangsregierung in Kiew, die er noch immer als nicht legitim bezeichnet. Und mit Blick auf die Rechtsradikalen in der Regierung in Kiew, sagte Putin, Banderowzi oder Faschisten werde man in der Regierung nie akzeptieren.
Info 3 Abend.
Glücklich der Student, der aus dem Kanton Waadt kommt. Er bekommt ein fast doppelt so hohes Stipendium wie seine Kollegin aus dem Wallis. Das sei nicht gerecht, sagt der Verband der Studenten und verlangt jetzt mit einer Initiative, dass das Stipendienwesen vereinheitlicht wird. Der Nationalrat hat die Initiative am Morgen diskutiert. Entschieden wird morgen. Raphael Vonnat.
Die Ungleichheit lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Die Höhe des Stipendiums ist eine Frage des Herkunftskantons. Lea Oberholzer vom Verband der Studierendenschaften nimmt das Beispiel von zwei Studentinnen, die eine aus dem Kanton Bern, die andere aus Luzern.
Beide Personen studieren an der ETH Zürich Biologie. Der Unterschied im Stipendium liegt jedoch bei 13.000 Franken jährlich, obwohl sie aus den gleichen finanziellen Verhältnissen kommen.
Solche Unterschiede seien nicht zu rechtfertigen, sagen die Studierenden. Entstanden sind sie, weil jeder Kanton unterschiedlich viel Geld für Stipendien aufwendet. Hier setzt nun die Stipendieninitiative an. Sie will einerseits, dass in allen Kantonen die gleichen Ansätze für Stipendien gelten. Andererseits sollen die Stipendien generell höher werden, sagt Lea Oberholzer.
Ein Stipendium soll auch einen gewissen Minimallebensstandard absichern, dass man damit einem Stipendium einigermaßen normal leben kann.
Unterstützung erhalten die Studierenden von den Hochschulen. Auch sie machen sich für eine Vereinheitlichung der 26 kantonalen Stipendienwesen stark. Martine Raye ist Präsidentin von Swiss Universities, dem Zusammenschluss der Schweizer Hochschulen. Sie sagt:
Eine materielle Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge ist aus der Sicht der Hochschule in jedem Fall wünschenswert. Wir unterstützen daher alle Bestrebungen, die einen Fortschritt in diese Richtung darstellen.
Und auch die Bildungsforschung sieht Handlungsbedarf, insbesondere weil zwei Faktoren die Situation der Studierenden verschärfen. Seit Jahren nimmt die Zahl der Studierenden zu, die Summe der Stipendiengelder dagegen ab. Es steht also immer weniger Geld für immer mehr Personen zur Verfügung. Heute hat der Nationalrat über die Stipendieninitiative und den Gegenvorschlag des Bundesrates debattiert. Die Initiative geht vielen zu weit, weil sie hohe Kosten verursachen würde. Bei einem Jahr müsste der Bund 500 Millionen Franken übernehmen. Der Gegenvorschlag des Bundes geht weniger weit. Er sieht keine große Kostenbeteiligung des Bundes vor, drängt aber die Kantone zu einer Vereinheitlichung der Stipendien. Unnötig hält alle diese Bestrebungen einzig die SVP, sagt Nationalrat Peter Keller.
Wir sehen keinen Notstand, wenn es um die Stipendien von Studierenden geht. Also insofern können wir auch nicht die Grundstoßrichtung der Initiative nachvollziehen.
Im letzten Jahr haben sich 14 Kantone zu einem Konkordat zusammengeschlossen, um ihre Stipendien zu harmonisieren. Sie hoffen, dass der Nationalrat morgen Nachmittag dem Gegenvorschlag zustimmt. Denn das würde ihren Bemühungen neuen Schwung verleihen.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe auf SRF 3 und Virus. Online srf.ch, im Studio Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.